Die meisten von uns messen Erfolg daran, wie viel Geld und Macht jemand hat. Doch diese Art von Erfolg macht uns langfristig nicht glücklich, sondern krank. In die Neuerfindung des Erfolges schlägt Ariana daher eine dritte Komponente vor, die zu einem erfolgreichen Leben dazugehört.
Manchmal schreckt man dadurch sogar vor Anstrengung zurück, weil man sich so denkt, wenn ich mich richtig krass anstrenge und dann doch keinen Erfolg habe, stellt das meinen Selbstwert halt komplett in Frage.
Entsprechend ist das Buch natürlich für alle super geeignet, die A, erstmal mutiger leben wollen, dann Menschen, die sich nach tiefgehenden Beziehungen sehnen und Führungspersönlichkeiten, die eine bessere Arbeitskultur schaffen wollen.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade in so einer von Männern geschriebenen Geschichte eine Menge Blindspots drin sind, die man halt teilweise beleuchten kann, wenn man mal auf die glorreiche Idee kommt, die zweite Hälfte der Menschheit mitzunehmen.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 44 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir sprechen heute über Businessbücher, aber nicht irgendwelche Businessbücher. Lasst mich kurz ausholen. Bei der Recherche habe ich einmal Random Best Business Books gegoogelt. Ich bin dann auf CNBC gelandet, hätte auch jede andere Website der Welt sein können, und habe da 7 Bücher gefunden, die laut dieses Listicles gemeinhin zu den besten Business Books aller Zeiten gezählt werden. Ich lese mal eben die Autoren vor, mal sehen, ob euch was auffällt. Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, Michael Gerber, Al Rees und Jack Trout, Dale Carnegie, Ben Horowitz, W. Chan Kim und René Mauborgne, Phil Knight. Finde den Fehler? Also da sind eine Menge gute Leute dabei. Einige davon haben wir hier auch schon besprochen. Was mir auffiel war, da ist nur eine Frau dabei. Und die ist Co-Autorin und der einzige Mensch auf dieser Liste, der auf Wikipedia keinen eigenen Eintrag hat. Warum ist das so? Businessbücher stammen meist von erfolgreichen Unternehmern oder von Wissenschaftlern. Beide Berufsgruppen sind hart von Männern dominiert. Frauen kommen also ganz offensichtlich seltener in die Situation, Businessbücher schreiben zu können, und werden, wenn sie es doch tun, gegebenenfalls auch noch weniger ernst genommen als Dale Carnegie und Napoleon Hill. Dieser Mangel an Vorbildern ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Frauen weniger gründen oder generell weniger Vertrauen in ihre eigenen Führungsqualitäten haben. 2019, habe ich dann mal weiter gegoogelt, lag der Anteil der Frauen an in Vollzeit gründenden Menschen bei nur 27%. Der Rest waren Männer. Der Anteil der Frauen an ProfessorInnen waren 26%. Nah beieinander, 26% und 27%, obwohl Frauen ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ausmachen. Und wir kennen das, glaube ich, beide auch von der Learnings-Recherche. Wenn man die größten Trainer, Feldherren, Psychologen, Philosophen der Geschichte sucht, bedarf es leider aufgrund des historischen Sexismus schon eines antisexistischen Vorsatzes, damit überhaupt eine Frau pro Folge bei Learnings vorkommt. Sprich, würden wir uns keine Gedanken darüber machen, kämen Frauen nur alle 10 Folgen vor. Grob gesagt, über den Daumen. Wir machen uns Gedanken, und das Ergebnis bei Learnings ist immer noch eine sexistische Unterrepräsentation, würde ich sagen. Deshalb, aus Protest dagegen, dass Frauen so oft auf diesen besten Listen fehlen, wollen wir heute nur über Businessbücher von Autorinnen sprechen.
Ganz genau. Und ich freue mich sehr, 2 sensationelle Frauen dabei zu haben heute in meinen Blöcken. Aber bevor wir zu den Blöcken kommen, habe ich auch noch ein kleines Suchspiel. Denn du hast ja eben von einem Fehler in einer Auflistung gesprochen. Jetzt komme ich hier mit einem Fehler in einer Headline. Und zwar gefunden auf Inc.com. Auch wiederum während meiner Recherche für die heutige Ausgabe. Folgende Headline: 12 Inspiring Books for and by Women. Fand ich schade bis schwach bis unmöglich, dorthin zu schreiben, 12 Inspiring Books for Women, denn diese Bücher sind natürlich für alle total inspirierend, was ich bestätigen kann. Ich habe zwar nicht alle 12 gelesen jetzt hier irgendwie in der kurzen Vorbereitungszeit, aber alles, was ich darüber gefunden habe, war wirklich toll, und deswegen freue ich mich umso mehr auf die heutige Folge. Aber es wäre kein Learnings, wenn Tobias Kargol nicht beginnen würde, deswegen übergebe ich an dich deine erste Frau, die du heute mit dabei hast. Dein erstes Businessbuch ist Carol Dweck. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen.
Das weiß ich auch nicht. Ich werde es auch Carol Dweck aussprechen. Und ich habe auch 2 Autorinnen hier gefunden mit Büchern, bei denen es nicht primär darum geht, wie ist das so als Frau in der Geschäftswelt, sondern was halt eben einfach sehr, sehr gute Bücher sind, die ich beide nicht auf dem Schirm hatte in dem Fall. Und ja, von daher spannend. Lass uns direkt mal reingehen. Das Buch von Carol Dweck, über das ich gerne sprechen möchte, hat den prägnanten Namen Mindset. Und über dieses Buzzword haben wir ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Vielleicht etwas überstrapaziert. Warum dieses Thema aber so populär ist und warum man sich so viel damit beschäftigt, habe ich dann auch wieder schnell gemerkt, als ich mich hier ein bisschen reingelesen habe. Da konnte ich sehr viel draus mitnehmen. Carol Susan Dweck ist Psychologieprofessorin in Stanford. Zuvor hat sie an der Columbia University, der Harvard University und der University of Illinois gelehrt. Berühmt ist sie für ihre Arbeit zum Thema Mindset. Geboren wurde sie 46 in New York. Ihr Vater arbeitete im Export-Import und die Mutter in der Werbung. Interessantes biografisches Detail. An ihrer Schule in Brooklyn wurden die Schülerinnen in der 6. Klasse von der Sitzeordnung her nach ihrem IQ sortiert. Tatsächlich kein Witz. Was man so generell durfte, hing vom IQ-Testergebnis ab. Total crazy, habe ich noch nie gehört sowas. Aber scheinbar waren IQ-Tester gerade sehr, sehr in. Sie hat dazu mal in einem Interview gesagt, einerseits glaubte ich nicht, dass eine Punktzahl in einem Test so wichtig war. Andererseits will jeder Schüler in dem vorgegebenen Rahmen erfolgreich sein. Rückblickend denke ich also, dass die Verherrlichung des IQ ein Dreh- und Angelpunkt in meiner Entwicklung war. Und ich glaube, das gibt einem vielleicht noch ein bisschen Background, um dann zu verstehen, warum sie sich mit dem Mindset danach mehr beschäftigt hat und auf welche Art sie es gemacht hat. Sie hat auf jeden Fall ihren Abschluss am Barnard College gemacht und 72 in Psychologie in Yale promoviert. Zu ihrem Buch Mindset. Das kam 2006 raus, ist noch nicht so alt und es beginnt so ein bisschen mit der Gretchenfrage. Braucht man für ganz große Erfolge Talent oder harte Arbeit? Die Antwort ist dann normalerweise beides. Da sind wir, glaube ich, auch jedes Mal dann wieder dabei rausgekommen. Was überwiegt, daran scheiden sich aber die Geister und das kann man super 48 Stunden lang am Stück diskutieren. Drake sagt dazu was ganz Interessantes, denn sie sagt, wie du selbst diese Frage beantwortest, entscheidet darüber, welches Bild du von dir selbst und von anderen hast oder zeigt das halt sehr gut auf. Wie stark du daran glaubst, dass sich Menschen verändern können, das sieht man daran, wie du diese Frage beantwortest. Für Menschen mit einem statischen Selbstbild sind andere Menschen und auch man selbst von Natur aus begabt oder halt eben nicht begabt. Und dann gibt's andere Menschen, die haben ein eher dynamisches Selbstbild und die gehen davon aus, dass jeder ein Superstar oder Milliardär werden kann. Und diese zwei Extreme, also die einen Leute, die sagen würden, es geht nur um Talent oder die anderen, die sagen würden, Talent gibt's gar nicht, es geht halt eben nur um harte Arbeit, zeigen das statische und das dynamische Selbstbild oder diese zwei Mindsets, die Schlüsselbegriffe ihrer Arbeit sind, mit der sie bekannt geworden ist. Und welchen Mindset wir haben oder auf Deutsch welches Selbstbild, entscheidet dann wiederum laut ihr über unseren Lebensweg und über das, was wir erreichen. Die gute Nachricht an der ganzen Sache ist, diesen Mindset kann man verändern. Man kann sich selbst bewusst machen, welchen Mindset man hat und man kann auch daran arbeiten, einen anderen zu bekommen, wenn man das denn möchte. Und natürlich gibt sie uns auch mit, was sie für den Besseren hält. Sie beschreibt zum Beispiel in ihrem Buch, dass Unternehmen wie der Energiekonzern Enron oder die Unternehmensberatung McKinsey mit einem statischen Mindset arbeiten würden. Diese Unternehmen gehen zu Elite-Unis und suchen da die größten Talente. Diese Talente brauchen dann scheinbar keine Einarbeitungszeit, die sollen sich und müssen sich auch gar nicht groß entwickeln, die werden auf ihren Platz gesetzt und dann werden Ergebnisse verlangt, dann soll geliefert werden. Wofür haben wir uns schließlich so ein Einser-Studenten von der Elite-Uni geholt. Die Vorgesetzten bewerten in derartigen Unternehmen laufend die Arbeitsergebnisse, um zu kontrollieren, hat diese Person es wirklich drauf oder haben wir uns vielleicht geirrt. Und wenn jemand nicht performt, dann muss er gehen, weil er es ja ganz offensichtlich nicht drauf hat und die gute Note dann ja scheinbar irreführend war. Wer bei anderen glaubt, dass die das, was sie heute nicht können, auch morgen nicht können werden, wie scheinbar angeblich bei McKinsey oder Enron, der denkt so aber auch gleichzeitig über sich selbst, weil es halt ein generelles Mindset ist. Ja, und wenn man andere so, wenn man dieses Mindset hat, dann beurteilt man auch nicht nur andere Menschen konstant, sondern man fühlt sich auch selbst immer entsprechend beurteilt. Man schließt ja immer gerne von sich auf andere und man geht auch davon aus, dass andere Leute mit dem gleichen Blick auf einen selbst schauen. Dadurch hat man halt einen starken Druck, weil man das Gefühl hat, dass man in jedem einzelnen Moment das eigene Talent und die eigene Intelligenz beweisen muss. Und das ist krass, denn wenn man das mal weiterdenkt, ein Fehler könnte ja beweisen, dass du dumm oder untalentiert bist, und das wäre ja dann kaum zu ändern, weil man halt eben dieses im Extrem statische Mindset hat, ja, wo man davon ausgeht, das ist dir in die Wiege gelegt, entweder man hat's oder man hat's nicht. Trotz aller vorherigen Erfolge, die du also vielleicht hattest, gehst du trotzdem irgendwie davon aus, wenn du es einmal verkackst, dann bist du wertlos. Dann hat sich doch noch herausgestellt, vorher hast du vielleicht einfach nur Glück gehabt, du hast es eben einfach nicht drauf. Um dann dein Selbstwertgefühl zu schützen, und das muss ja jeder Mensch irgendwo, um klarzukommen, muss man also konstant nach Bestätigung suchen. Und wenn man dann doch mal mit Misserfolgen konfrontiert wird, wo ja keiner von uns drumherum kommt, sucht man gerne die Schuld woanders. Sie erzählt da zum Beispiel die Geschichte von dem Golfer Sergio Garcia. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Du bist ja hier
selbstverständlich, ja? Spanier, Legende.
Ja,
ja, wirklich. Cool. Einer der besten Golfer aller Zeiten.
Cool. Sie hat ihn kritisiert. Sie sagt, als es bei ihm mal nicht so gut lief, hat er einen Caddy nach dem anderen entlassen, weil er davon ausging, muss am Caddy liegen. Als das immer noch nicht geholfen hat, hat er die Schuld bei den Schuhen gesucht und ging davon aus, es ist das falsche Schuhwerk. Daran muss es auf jeden Fall liegen. Als das am Ende immer noch nicht geholfen hat, zog er einen Schuh aus und warf ihm einen Zuschauer an den Kopf, den er an dem Tag dann die Schuld gegeben hat, dass es immer noch nicht so geklappt hat. Und sie nennt ihn jetzt als Beispiel für jemanden, der so ein statisches Selbstbild hat. Und dann einfach, um sein Selbstwertgefühl zu schützen, weil es kann ja nicht sein, dass ich ein Versager bin, so darauf reagiert.
Verstehe ich, dass sie ihn so einordnet, aber Sergio macht alles richtig. Denn genau darum geht es beim Golf. Du darfst zu keinem Zeitpunkt Zweifel an dir selbst haben. Sobald du anfängst, an dir selbst zu zweifeln, wirst du nie wieder einen Ball treffen. Und schon gar nicht auf dem Level, auf dem Sergio Garcia unterwegs war. Weil Golf ist 99% Psyche und 1% irgendwie Skill. So, wahrscheinlich, ne, ein bisschen anders verteilt, aber von der Idee her. Und deswegen verstehe ich Sergio. Aus reinem Selbstschutz zu sagen, das liegt am Caddy, das liegt an den Schuhen, das liegt an irgendwas, um bloß keine Zweifel an sich selber zu haben.
Das verstehe ich.
Ich glaube nicht, dass es ihn als Menschen kategorisiert oder irgendwie beschreibt, sondern eher als Golfer, der einen natürlichen Schutzmechanismus
hat. Das sagt sie auch.
Also,
sie sagt schon, du kannst verschiedene Mindsets auch an verschiedenen Stellen haben, oder du kannst auch schaffen, wenn du dein Mindset ändern willst, zu sagen, ich will mein Mindset in diesem beruflichen, in dieser Situation ändern oder so, ja, oder jetzt beim Golfen. Ne? Ohne dass du jetzt komplett dich in allem immer ändern müsstest und auch zu Hause und so weiter und so fort. Aber lass uns gleich auch noch mehr über das andere Mindset sprechen, weil ich könnte mir vorstellen, dass man damit da auch erfolgreich sein kann. Denn aber was du sagst, verstehe ich erstmal. Der größte Feind ist natürlich die fehlende Überzeugung wahrscheinlich, ne? Wenn der Druck einfach da ist und du musst das jetzt perfekt ausführen und du halt eben davon ausgehst, okay, die Chance ist irgendwie 2-10, dass ich das Ding jetzt reinmache, dann sinkt mit diesem Gedanken wahrscheinlich die Chance schon auf 2-100. Okay, verstehe ich. Nicht zuletzt war er auch ein erfolgreicher Golfer, oder ist es immer noch? Spielt er noch?
Immer noch. Sergio ist noch im Start.
Sergio Garcia, bester Mann.
Ja.
Lass uns gleich zum anderen Mindset kommen. Ich glaube, mit dem anderen kann man auch erfolgreicher Golfer werden, aber danke auf jeden Fall für den Einwand. Es gibt andere negative Reaktionen, die sie aufzeigt, wie man mit diesem statischen Mindset halt versuchen kann, das Selbstwertgefühl zu schützen. Eins ist Schummeln, ne? Einfach gucken, dass man dann halt doch gewinnt und dabei die Regeln ein bisschen zu biegen. Oder im Zweifelsfall die komplette Tätigkeit als Schwachsinn abtun und dann halt einfach sagen, ist doch sowieso alles kacke hier, ich mache jetzt was anderes. Dafür nennt sie, das ist natürlich der Extremfall, das hat der Sergio zum Glück nie gemacht. Sie erzählt dabei die etwas traurige Geschichte der Geigerin Nadja Salerno-Sonnenberg. Die galt ihr Leben lang als Wunderkind an der Geige. Irgendwann begann sie aber, ihre Finger falsch zu halten beim Geigespielen, sodass sie beim Spielen verkrampfte. So. Und das hat sie in ihrem Kopf nie richtig gelöst gekriegt. Sie bekam dann Versagensangst, weil diese Misserfolge, die sie plötzlich hatte, dass sie negatives Feedback bekam, dass es nicht mehr so klappte, ihre komplette Identität als Wunderkind in Frage stellte. Also hörte sie mit 18 einfach komplett auf zu spielen. Ging irgendwann einfach nicht mehr zum Unterricht, ließ die Geige zu Hause, war vorbei. Auch das kann ich wieder voll und ganz nachvollziehen, denn wenn dir von klein auf erzählt wird, du bist die Wundergeigerin und eines Tages, jetzt sind vielleicht schon 12 Monate ins Feld gezogen und du verkrampfst immer und kriegst irgendwie deinen Beethoven nicht runtergerattert, dann stellst du dich halt eben in Frage und fragst dich, wer bin ich eigentlich, weil ich habe vielleicht im Extremfall, was weiß ich, auf alles mögliche andere halt verzichtet, was andere so machen. Andere gehen auf Partys, sehen toll aus, machen noch irgendeinen Sport, haben gute Noten oder sonst was. Ich bin halt eben die Geigerin und plötzlich lose ich ab als Geigerin. Obwohl meine Mama schon immer überzeugt davon war, mit 27 mir irgendwie in den größten Konzertsälen der Welt zuzuschauen und jetzt verkrampfen meine Finger und ich krieg's nicht weg. Das ist natürlich hart und zeigt, glaube ich, so ein bisschen diese Gefahren von diesem statischen Selbstbild. Sie sagt sogar noch, manchmal schreckt man dadurch sogar vor Anstrengung zurück, weil man sich so denkt, wenn ich mich richtig krass anstrenge und dann doch keinen Erfolg habe, stellt das meinen Selbstwert halt komplett in Frage. Ja, wenn ich mich nicht richtig anstrenge, dann kann ich immer noch sagen, ich habe es ja auch nicht richtig versucht, war so nebenbei, hat halt nicht geklappt, whatever, hätte ich mich angestrengt, hätte es geklappt. Sie nennt, um wieder zurück zum Sport zu kommen, dann auch den guten Michael Jordan und sagt bei dem, jedes Mal, wenn er einen entscheidenden Wurf daneben gesetzt hat, hat er genau diesen Wurf danach wie ein Besessener trainiert, bis er besser darin wurde. Er glaubte also, dass er Niederlagen in Siege verwandeln könnte. Er hat sich nicht selbst in Frage gestellt und sich dann gedacht, oh, ich bin ein Loser, weil ich habe jetzt im Finale den entscheidenden Buzzer-Beater-Wurf leider doch daneben gesetzt, sondern er ging einfach davon aus, wenn ich 200 Mal exakt diesen Wurf trainiere, dann werde ich ihn beim nächsten Mal besser machen und dann mache ich ihn beim nächsten Mal rein. So. Nochmal ein Beispiel aus der Businesswelt. Ein CEO mit einem scheinbar statischen Selbstbild. Da wird Lee Iacocca genannt, der in den späten 70er Jahren Chrysler rettete. Und da war er erstmal auch total erfolgreich. Hat Chrysler halt eben gerettet. Aber so wie er beim Aufräumen bei Chrysler alles in gut oder schlecht einsortierte und dann direkt eine konsequente Entscheidung traf, so fühlte er im Anschluss scheinbar auch sich selbst konstant bewertet. Und nach erfolgter Rettung ging es ihm dann scheinbar nur noch um seinen eigenen Ruhm und sein eigenes Image. Ähnlich wie ich es gerade für das statische Selbstbild beschrieben habe. Und da zeichnet sie im Buch nach, wie ihrer Meinung nach, dass der Anfang vom Ende seiner großen Karriere bei Chrysler war. Gegenbeispiel, ein CEO mit einem dynamischen Selbstbild, Lou Gerstner, der in den 90ern IBM reformierte. Er befreite das Unternehmen von einem statischen Mindset, denn das kann halt eben auch in einem, das eine oder andere Mindset in einem Unternehmen vorherrschend sein. Und das zeichnete sich bei IBM damals aus, also das Statische, durch interne Kleinkriege statt Kundenorientierung. Es ging halt immer darum, darauf zu achten, dass man selbst möglichst gut bewertet ist und dass man selbst gut dasteht. Und Gerstner hat darauf reagiert, indem er sich selbst auf eine Ebene mit den Mitarbeitern stellte. Er öffnete neue Kommunikationswege und er gab sich Mühe, die Mitarbeiter kennenzulernen. Und so schaffte er es, dass der Fokus vom Erfolg des Einzelnen wieder zurück auf den Erfolg des Teams ging, weil er halt eben für Team Spirit sorgte und man dadurch ein dynamischeres Selbstbild kriegen konnte, was halt eben besagt, wenn du heute was nicht geschafft hast, heißt das nicht, du bist ein Loser, es ist in deinem Gehen, sondern es heißt einfach nur, heute hat es nicht geklappt, wenn du morgen was anders machst, kann es aber morgen funktionieren. Von daher kein Grund für schlaflose Nächte, nur ein Grund, noch mehr Gas zu geben und wie Michael Jordan nochmal in die Trainingshalle zu gehen und nochmal 200 Würfe mehr zu nehmen. Wenn du einem Kind mit einem statischen Selbstbild eine schwere Aufgabe gibst, die das Kind dann erfolgreich löst, dann geht dieses Kind stolz nach Hause. Wenn du einem Kind mit einem dynamischen Selbstbild so eine Aufgabe gibst und das Kind die schwere Aufgabe löst, dann hättest danach Bock auf eine zweite Aufgabe, weil es glaubt, dass es etwas bei dieser Aufgabe lernen konnte und dass es dadurch weitergekommen ist und dass es daran Spaß hat. Diese Kinder fühlen sich also durch Schulnoten nicht so sehr festgelegt. Die haben nicht das Gefühl, ich bin halt nur befriedigend, so ist jetzt mein Leben, damit muss ich jetzt klarkommen, die nächsten 80 Jahre, sondern die glauben halt, dass sie was verändern können. Eine Aussage aus dem Buch, wo ich noch nicht völlig überzeugt war, zumindest was Michael Jordan angeht, mit dem haben wir uns ja hier lang und breit beschäftigt, da sagt sie, Menschen mit dem dynamischen Mindset wollen nicht unbedingt besser sein als andere oder die Spitze erreichen, sie wollen einfach durch Anstrengung immer besser werden. Ganz so zurückhaltend war der gute Michael Jordan nicht, sein Trash-Talk sagte auf jeden Fall was anderes, er hatte schon sehr viel Spaß daran, besser als andere zu sein, das mit den Würfen, ist aber verbrieft auf jeden Fall. Menschen mit einem dynamischen Mindset haben Spaß daran, sich Tricks von dem Besten abzuschauen. Sie hören wahrscheinlich auch wöchentlich den Learnings-Podcast und überlegen sich halt eben konstant, wie sie sich selbst verbessern können, ohne in Selbstzweifel zu verfallen. Sie helfen auch ihrem Partner im Privatleben, sie spielen für die Mannschaft, sie respektieren als Chefin die Angestellten. Ja, also Von daher relativ klar, was man wahrscheinlich für ein Mindset haben möchte. Dann kommt natürlich die zweite spannende Frage, wie bekomme ich denn jetzt einen dynamischeren Mindset, wenn ich an irgendwelchen Stellen das Gefühl habe, da verfalle ich vielleicht öfter in diesen statischen Mindset und zweifle dann an mir selber und denke, ich könnte es nicht ändern, es läge nicht in meiner Hand. Dazu sagt sie, jedes Baby hat erstmal einen dynamischen Mindset. Alles andere wäre ja auch schwierig, wenn man als Baby schon nicht daran glauben würde, sich weiterentwickeln zu können. Das wäre ja wirklich deprimierend, denn da hat man noch eine Menge zu lernen vor sich. Und kleine Kinder und Babys haben erstmal totalen Spaß daran, neue Sachen dazuzulernen, ne? Und sind natürlich überzeugt davon, dass das möglich ist. Nur weil andere laufen können und ich nicht, heißt das nicht, dass ich das niemals kann. Ich werde es halt einfach lernen. Danach kommt es dann auf die Eltern an. Regen die Eltern dazu an, dazu zu lernen oder geben sie vor, was richtig und was falsch ist? Und dann wird es halt eben mehr deterministisch und dadurch der Mindset statischer. Der Unterschied durch die Erziehung, den erkennt man dann schon an Dreijährigen, sagt sie. Also wie reagieren beispielsweise Dreijährige auf ein schreiendes Baby? Wollen die dem Baby helfen oder sind sie genervt davon? Daran würde man das zum Beispiel sehen. Fand ich auch interessant. Mit zwei Töchtern denke ich natürlich auch manchmal über Erziehung nach. Ich muss da nochmal auf meine vierjährige Große achten, wie die auf ihre einjährige Schwester reagiert, wenn die gerade heult. Ich glaube, meistens ignoriert sie sie, damit sie in Ruhe weiterspielen kann. Da kann ich mich dann nochmal hinterfragen, was das über meine Parenting Skills aussagt. Neben den Eltern sind natürlich die Lehrer auch total wichtig. Kann man sich, glaube ich, auch vorstellen. Die müssen einem eben halt etwas beibringen und das Gefühl geben, du kannst was dazu lernen, das steckt in dir drin und du kannst immer weiterkommen und die dürfen nicht einfach nur aburteilen und Leute abstempeln. Das hört man ja auch sehr oft von vielen Leuten. Ja, wenn sie über ihre Jugend sprechen, dass das dann negative Erfahrungen sind, wenn man sowas mal hatte oder andersrum, dass sehr, sehr viele, höre ich auch oft in Bewerbungsgesprächen auch, dass viele Leute sich dann doch noch an eine sehr gute Lehrerin oder einen guten Lehrer erinnern, der ihnen dann halt irgendwann den Glauben an sich selber gegeben hat. Wolltest du da einhaken?
Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Ich wurde immer abgestempelt.
Da,
mal drüber nachdenken, meinst du?
Ja, so gelacht und mich gleich schlecht gefühlt deshalb. Der Mindset, was uns das zeigt, das Gute an diesen Geschichten ist ja, wenn du als Baby erstmal diesen dynamischen Mindset hast und dann kommst du auf die Eltern und die Lehrer an, dann heißt das, ein Mindset ist nicht angeboren, sondern der verändert sich. Der kann verändert werden, zum Beispiel durch Vorbilder und Bezugspersonen. Und wenn du einmal erwachsen bist, kann der auch weiter verändert werden durch dich selbst. Wer glaubt, einen zu statischen Mindset zu haben, kann sich einen dynamischeren Mindset antrainieren. Wenn dir ein Teller runterfällt und du denkst, ich bin so ein Idiot, dann erinnere dich daran, dir stattdessen zu denken, sowas passiert, ich räume jetzt die Scherben weg und pass beim nächsten Mal besser auf. So hat es Michael Jordan auch gemacht. Learning also aus dem ersten Block. Ein dynamischer Mindset ist der Schlüssel zur Selbstverwirklichung. Und die gute Nachricht, den können wir lernen. Und wer sich mehr damit beschäftigen möchte, kann zum Beispiel in das Buch Mindset von Carol Dweck reinschauen.
Also, finde ich super. Und ich stelle gerade fest, ich habe definitiv ein dynamisches Mindset, denn gerade mit dem letzten Beispiel kann ich mich sehr identifizieren, das mit dem Teller hinfallen. Mittlerweile ist es wirklich so, dass wenn mir etwas passiert, ich direkt analysiere, warum ist das passiert und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Selbst wenn ein Teller hinfällt, dann sage ich mir, okay, du musst beim Ausräumen der Spülmaschine achtsamer sein. Du musst mehr in diesem Moment sein. Du darfst nicht über die Arbeit nachdenken, sondern du musst 110% diese Spülmaschine ausräumen. Und hochkonzentriert sein, wenn du diese Teller in das Regal stellst. Mache ich wirklich. Also ich bin das dynamische Mindset. Könnte man fast sagen, direkt nach Michael Jordan kommt auch schon Philipp Böndel, wenn es darum geht.
Auf Augenhöhe.
Wie kann man,
stell dein Licht hier mal nicht unter den Scheffel.
Wie kann man dieses dynamische Mindset irgendwie perfektionieren? Nein, aber Spaß beiseite. Kannte ich bisher nicht die Differenzierung zwischen einem statischen und einem dynamischen Mindset. Nehme ich mit. Mir war natürlich immer bewusst, dass es diese zwei unterschiedlichen Statiken gibt, aber nicht, wie sie benannt werden und dass sie überhaupt benannt werden. Von dem her finde ich richtig gut. Ich spare mir den krampfhaften Versuch, eine Brücke zu schlagen. Ich starte einfach direkt durch, nämlich mit Ariana Huffington.
Yeah.
Und der Neuerfindung des Erfolgs. Und überall, wo Erfolg draufsteht, ist mein Interesse relativ groß. Denn wie wir beide wissen und wie die Hörerinnen und Hörer jetzt in 43 Folgen auch schon mitbekommen haben, Erfolg ist ja gar nicht so unspannend für uns beide. Und deswegen ist die Neuerfindung des Erfolges natürlich spannend. dass wir immer spannend verwenden, ist auch so ein Ding, aber vielleicht bekommen wir irgendwann spannend mal ersetzt. Egal, ich starte durch. Also Frau Huffington ist Mitbegründerin, Vorsitzende und Chefredakteurin der Huffington Post Media Group, war selbst bis 2016 die Chefredakteurin der Online-Zeitung The Huffington Post, kennen hier sicherlich alle. Sie hat bereits mehrere Sachbücher zu verschiedenen Themen veröffentlicht. 2006 wurde sie vom Times Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Personen aufgenommen. 2009 wählte sie Forbes auf Platz 12 der einflussreichsten Frauen in den Medien. Und aufgrund ihres Einflusses als politische Blogautorin wurde sie 2008 als Citizen Huff und die Königin der Blogger bezeichnet. Wenn das keine Gründe sind, hier in Learnings vorzukommen, dann weiß ich es auch nicht. Aber fangen wir vorne an und machen eine ganz, ganz kurze Reise durch ihre Biografie. Denn Ariana oder Ariana ist eigentlich Griechin. Ja, Ariana Stasinopoulou, ja, am 15. Juli 1950 in Athen geboren. Und wie alle wissen, hege ich ganz viel Sympathie für Griechenland und die Griechen, weil meine Frau ist ja Griechin und damit habe ich da einen großen Bezug. Es ging für sie weiter. Und zwar trennte sich die Mutter von ihrem Vater, als sie 11 Jahre war. Das war dann auch der Grund, weshalb sie nach England zogen. Dort startete sie durch in der Schule, war ein total pfiffiges Mädel, bekam ein Stipendium später an der Uni und wurde dann mit gerade einmal 21 Jahren die Präsidentin der Debattiergesellschaft an der Cambridge Union. Also gar nicht mal so schlecht. 1971 lernte sie als Teilnehmerin einer Fernseh-Quiz-Sendung den damals doppelt so alten Journalisten Bernard Levin kennen, zog mit ihm nach London, leider ging die Beziehung in die Brüche und so zog sie dann weiter, um genau zu sein, nach New York City und dort heiratete sie dann 1986 den Michael Huffington und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, weswegen sie Huffington heißt. Denn Michael Huffington wurde ihr Ehemann, ein Ölmillionär, Filmproduzent und, Achtung, republikanischer Politiker. Aus dieser Ehe gingen zwei Töchter hervor. Sie wurde allerdings 1997 nach 11 Jahren dann auch wieder geschieden. Und ein Jahr später outete sich Michael Huffington als bisexuell. Das vielleicht nur am Rande, nicht, dass es wichtig wäre an der Stelle, aber ich finde es immer ganz spannend zu wissen, wo kommen Menschen her, was haben diese Menschen erlebt und wie sah ihr Werdegang aus, um dann das, was sie später auch in ihren Büchern verankern, so ein bisschen besser einordnen zu können. Genau, Ende der 90er, das vielleicht noch hinterhergeschoben, veränderte sie ihre politische Position. Huffington sagt von sich selber, sie sei eine ehemalige Rechte, die sich zu einer progressiven und mitfühlenden Populistin entwickelt habe. Sie wechselte dann ins Camp der Demokraten und votierte im Präsidentschaftswahlkampf 2004 für John Kerry. So viel zu ihrer Vergangenheit. Noch ein kleiner Fun Fact für diejenigen unter euch, die gerne How I Met Your Mother gucken oder geguckt haben, denn dort hatte sie einen Gastauftritt. 2010 in Folge 22 der fünften Staffel spielte sie sich selber. Auch nicht schlecht. Und um da noch einen draufzusetzen, im selben Jahr in Folge 6 der 9. Staffel von Family Guy hatte sie ebenfalls einen Auftritt und spielte sich selbst. Wahnsinn. Oder Life Goals, How I Met Your Mother und Family Guy haben wir beide noch vor uns.
Also Fame ist auf jeden Fall vorhanden.
Genau.
Auch weil man mit Webseiten rausbringen ja nicht zwangsläufig so bekannt werden muss. Ne? Aber sie auf jeden Fall ein Name. Wenn man das Magazin nach sich selbst benennt, dann mag es natürlich auch helfen.
Nicht so schlecht. Also insgesamt eine tolle Frau. Und sie hat ein Buch geschrieben, das ich heute mitgebracht habe. Und der Hintergrund und die These dieses Buchs, das ich ja vorhin schon erwähnt habe, nämlich die Neuerfindung des Erfolgs, ist folgende. Die meisten von uns messen Erfolg daran, wie viel Geld und Macht jemand hat. Doch diese Art von Erfolg macht uns langfristig nicht glücklich, sondern krank. Entsprechend in die Neuerfindung des Erfolges schlägt Ariana daher eine dritte Komponente vor, die zu einem erfolgreichen Leben dazugehört, nämlich persönliche Erfüllung. Weisheit, Staunen und Großzügigkeit sind drei Dinge, die sie da ins Zentrum stellt und von denen sie glaubt, dass sie uns wesentlich weiterbringen. Klingt natürlich erstmal super, aber Theorie und Praxis sind ja bekanntermaßen zwei Paar Schuhe. Deswegen bin ich ein wenig tiefer eingetaucht, um herauszufinden, ist das Ganze denn auch wirklich anwendbar und auch was für Philipp und Tobias oder die Hörerinnen und Hörer von Learnings. Ja, gucken wir mal. Ne? Ariana arbeitete damals 18 Stunden am Tag und glaubte nur so ans Ziel zu kommen. Verlor dann irgendwann im Büro ihr Bewusstsein, stürzte, brach sich das Jochbein und die Ärzte sagten ihr, bis zum Burnout ist es nur eine Frage der Zeit. Entsprechend begab sie sich auf die Suche nach dem Meer und auf die Suche nach einer Erfüllung und stellte dann für sich fest, dass Wohlbefinden, Weisheit, die Fähigkeit zum Staunen, das Entdecken und auch die eigene Großzügigkeit Dinge sind, die ihr viel wichtiger sind als Macht und Geld. Und hinzu kam, dass Ärzte ihr sagten, dass die Art von Stress, die sie umgab, beziehungsweise dem sie sich aussetzte, Herzkrankheiten, Diabetes, Suchtkrankheiten, Burnout und Essstörungen bedingen kann und dass sie da eben ganz dringend ihren Lebensstil umstellen muss. Ja, interessanterweise räumte sie in diesem Buch ein, dass es sehr wahrscheinlich schwierig ist, vielleicht sogar unmöglich, einen Vorstandsposten zu erreichen, ohne auf dem Weg dorthin großen Stress auszuhalten. Aber sie sagt, es gibt zahllose andere Karrieren, die vielleicht sogar glücklicher machen und man sich deswegen überlegen sollte, welchen Weg man einschlägt. Das finde ich insofern ganz interessant, als dass sie nicht sagt, naja, du kannst einen Vorstandsposten auch einfacher erreichen mit weniger Stress, macht dir das Leben nicht so schwer. Nee, sie sagt, um teilweise die eine oder andere Position einzunehmen, muss man das ertragen. Spannend ist aber die Fragestellung, ob man das überhaupt braucht für sein eigenes Glück. Denn es gibt ja Alternativen zu Macht und Geld und Ruhm. Also drei Dinge, die sie mitgibt in diesem Buch und das Ganze habe ich hier auch als Learning mit dabei. Punkt 1, Weisheit gibt es überall, wir müssen sie nur erkennen. Sie sagt, viel Weisheit steckt in unserer Intuition. Wenn wir also das nächste Mal eine intuitive Entscheidung treffen, sollten wir einen Augenblick darüber nachdenken, warum wir diese Intuition hatten. Finde ich interessant, ehrlicherweise auch ein bisschen befremdlich, weil Intuition ist ja unterbewusst und wenn man dann anfängt, sich diese unterbewusste Intuition irgendwie zu erklären und zu postrationalisieren, bin ich mir nicht ganz sicher, wo man ankommt, aber ich habe mir fest vorgenommen, das beim nächsten Mal zu probieren. Du schüttelst den Kopf.
Ich finde es generell erstmal ganz spannend, weil es dann nicht offensichtlich eher nicht darum geht, so esoterisch auf das Unterbewusste zu gucken und jetzt davon auszugehen, das war die Verbindung zum Universum und so weiter, wo ich mich dann irgendwo ausklinken würde, sondern halt davon auszugehen, okay, ich habe da offensichtlich gerade intuitiv etwas richtig verstanden, ohne selber genau zu checken, warum war mir das eigentlich klar? Warum wusste ich sofort, als der Mensch durch den Raum kam, wir beide werden zusammen nicht happy werden? Woran habe ich das eigentlich festgemacht? Kann ich das vielleicht rausfinden und es mir auch bewusst machen? Ne? Also so, das geht die Annahme, die dahinter liegt, dass man das halt einfach wahrgenommen hat, nur halt eben unterbewusst und dadurch selber gar nicht diesen Prozess gar nicht mitbekommen hat, wie, ne? Das finde ich eigentlich ganz spannend daran.
Stimme ich dir voll zu. Guter Punkt. Können wir beide ja mal ausprobieren. Ich gebe dir das nächste Mal ein Zeichen, wenn ich eine intuitive Entscheidung getroffen habe und weiß, woran es lag und das Ganze irgendwie dechiffriert habe. Klingt auf jeden Fall
oder du, spannend. Ich glaube, in unserer Aufgabenteilung bist du der mit der intuitiven Entscheidung und ich bin der, der nach 48 Stunden feststellt, wie du vielleicht darauf gekommen bist.
Okay, wir schauen mal weiter, nämlich Punkt 2. Staunen macht uns glücklicher und ausgeglichener. Sie sagt, als Kind staunt man super viel über ganz viele Dinge, insbesondere in der Natur. Als Erwachsener staunt man fast gar nicht mehr. Woran könnte das liegen? Sie sagt, naja, in der modernen Zeit mit den Medien, mit denen wir uns umgeben, die ja dann auch vornehmlich von Algorithmen gesteuert werden, sorgen wir automatisch dafür, dass wir relativ wenig wirklich Überraschendes konsumieren. Denn durch die Algorithmen und durch die Empfehlungen und sorgen wir ja dafür, dass uns die Dinge, die wir konsumieren, auch gefallen. Ne? Also wir minimieren das Risiko, dass da etwas bei ist, was uns nicht gefällt. Und indem wir das Risiko minimieren, dass etwas dabei ist, was uns nicht gefällt, minimieren wir natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass uns etwas überrascht, positiv überrascht. Und die Steigerung einer positiven Überraschung ist ja das Staunen. Also sie sagt, wieder mehr Wege gehen, die Neues für uns bereithalten. Dokus gucken, Zeitungen kaufen, Bücher lesen und auch mal ausbrechen aus dem von Algorithmen und Empfehlungen gesteuerten Konsumwahnsinn, insbesondere in den sozialen Medien. Und Punkt 3, die Großzügigkeit. Großzügigkeit hilft nicht nur anderen, sondern auch uns selbst. Schon die Bibel wusste, dass Geben seliger als Nehmen ist. Und jemand anderem zu helfen oder ihm etwas zu schenken, macht uns einfach glücklich. So Ariana. Und ja, sie sagt, entsprechend ist Großzügigkeit ein weiterer wichtiger Bestandteil, der zu einem erfüllten Leben einfach dazugehört. So, das sind die drei Dinge, Weisheit, Staunen und Großzügigkeit, die in ihrer Wahrnehmung oder in ihrer Sicht an die Stelle von Ruhm und Macht und Geld treten sollten, damit man ein erfüllteres Leben hat. Und sie sagt, dass diese Dinge, also wenn man viel staunt und wenn man großzügig ist zu anderen und irgendwie Weisheit anhäuft, dass einen das definitiv mindestens genauso sehr erfüllt und glücklich macht. Zusammenfassend, wer auf der Jagd nach Macht und Geld seine Gesundheit vernachlässigt, wird sich nie über seine Erfolge freuen können. Und deswegen die drei Learnings. Weisheit gibt es überall, wir müssen sie nur erkennen. Staunen macht uns glücklicher und ausgeglichener. Und Großzügigkeit hilft nicht nur anderen, sondern auch uns selbst. Was halten Sie davon, Herr Kargol?
Das ist eine gute Frage, über die ich auch gerade nachdenke. Einerseits ja, andererseits nein. So ein bisschen klang es ja dann auch so, weil du ja auch meintest, dass sie ja dann auch einräumt, ja, ohne Stress wirst du den einen oder anderen Job aber auch nicht machen können, im Vorstand beispielsweise. Das ist natürlich auch richtig, ne? Also wenn du sämtlich alle anderen übertrumpfen willst und so, dann wirst du um Stress nicht drum herum kommen. Und auch darauf hinzuweisen, hey, vielleicht musst du ja gar nicht diesen Weg gehen, um glücklich zu werden, sondern vielleicht liegt das Glück ja woanders. Das ist alles total richtig. Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass auch wenn man das ambitionierte, ganz große Ziel hat und das erreichen will und in den Vorstand will, der Weg ja nicht der sein kann, dass man irgendwann zusammenklappt und sich das Jochbein bricht, ja, sondern dass man eigentlich wie ein Sportler, um wieder zurück zu den ganzen Golfern und Basketballern dieser Folge zu kommen, auf seinen eigenen Körper und auf seine eigenen Kräfte achten muss. Denn wenn Michael Jordan nach einem Viertel der Saison ausfällt, dann haben die Chicago Bulls auch nichts mehr davon. So, das, ne, und du müsst auch noch eine lange Karriere haben und so weiter und so fort. Das heißt, wie das jeder Leistungssportler wahrscheinlich drauf hat, musst du da natürlich dann auch darauf achten, wie du das halt hinkriegst und ob 16 Stunden Arbeiten pro Tag der richtige Weg dazu ist, auf die Dauer wahrscheinlich nicht. So, dann, wahrscheinlich kippst du irgendwann um und brichst dir das Jochbein. Wenn man sich dann fragt, können mir ihre Tools dabei helfen? Ja, vielleicht schon. Also Weisheit, Staunen und Großzügigkeit. Ich glaube, zumindest was Größeres zu suchen als Macht und Geld ist wahrscheinlich schon gut. Ja, einen besseren Antrieb dafür zu haben, als es nur als reinen Wettbewerb oder als, um vielleicht zu dem statischen Selbstbild zurückzukommen. Weil so Gedanken kennt man, oder kenne ich zumindest auch, wenn es dir nur darum geht, zu beweisen, dass du besser bist als andere und nicht schlechter bist als andere und dir diesen Druck mit einem statischen Mindset irgendwie auferlegst und dann in diesen Kampf reingehst und 16 Stunden am Tag machst, weil es ist auf jeden Fall, ne, nicht drin, dass der andere Michael Jordan ist und du bist nur, keine Ahnung wer, Horace Grant, so, ne, dann macht dich das irgendwann kaputt und dann wirst du wahrscheinlich auch nicht das Größtmögliche erreichen. Gibt bestimmt auch viele Leute, die Großartiges erreicht haben mit sehr toxischen Einstellungen, vielleicht aber auch nicht. Also ich glaube, der bessere Weg ist ein anderer. Wenn sie dabei mit ihren Tools helfen kann, ist das cool. Die andere Sache ist immer, wenn man die große Frage stellt, braucht man überhaupt diesen Karriereerfolg, um glücklich zu sein? Ja, das darf man sich natürlich auch fragen. Also da, ja, ich finde das andere fast noch spannender, weil ich muss auch noch, heute bin ich da vielleicht noch mal ein bisschen anders drauf, aber ich muss da immer daran denken, wie ich so vor 7 Jahren oder so bei meinem Kollegen Fu auf dem Balkon auf dem Kap Verden stand und man so aufs Meer geguckt hat und er was vom Glücklichwerden und hier eher ausgewandert auf den Kap Verden, ne, und da geht alles irgendwie ein Viertel der Geschwindigkeit und ich dachte mir, wer sagt denn, dass ich glücklich werden will? Das ist gar nicht mein Ziel, ich will was erreichen, ist mir doch egal. Ja, über glücklich werden kann ich mir dann später Gedanken machen. Wenn ich wie Ariana Huffington dann mir das Jochbein gebrochen habe, dann kann ich danach dann sagen, so, ja, jetzt ich hier auf meinen Milliarden, heute habe ich erkannt, in echt geht es ja um was ganz anderes im Leben. Schatz, holst du noch ein Champagner? Weißt du? Deshalb, vielleicht kann man ein paar Leute auch eher an einer anderen Stelle dann halt eben abholen mit diesem Sportlerbild, von dem ich gerade gesprochen habe.
Ja, bin ich komplett bei dir. Cool. Auf der einen Seite macht das alles total viel Sinn und man sollte auch versuchen oder ich werde versuchen, viel davon zu übernehmen, möglichst viel, aber ich finde auch, dass jemand, der die Huffington Post gegründet hat und die Huffington Post für über 300 Millionen Dollar dann an AOL verkaufen konnte und so weiter, dann am Ende irgendwann rückschauend in der Rückschau sagt, Mensch, tu dir doch diesen ganzen Stress nicht an, ja, staun doch einfach ein bisschen mehr,
ja.
Ja. lässt sich dann gut sagen, auf jeden Fall.
Und das hat man ja leider sehr, sehr oft in solchen Geschichten. Und da muss man auch immer selber auf sich aufpassen, dass man diesen Gedanken dann nicht immer hat und sich dann so denkt, ja, ja, ich werde es dann also auch erstmal falsch machen, weil so wird, in Anführungsstrichen falsch, weil so werdet ihr ja scheinbar alle Milliardäre. Und wenn ich dann soweit bin, dann sage ich auch, jetzt habe ich zu Buddha gefunden. Weil das kann es nicht sein. Ich glaube nicht, dass das wirklich der richtige Weg ist und dass das der beste Weg ist, den man irgendwie gehen kann. Halt zu sagen, ich mache mich erstmal völlig kaputt und entweder get rich or die trying. Ja? Wenn ich Glück habe, war es nur das Jochbein und dann kann ich halt danach noch zu Buddha finden und wenn nicht, egal. Ja. Hauptsache Erfolg. Da muss es irgendwie gute Mittelwege finden. Ich habe noch was Neues dabei, oder wir haben noch was Neues dabei. Eine Premiere in dieser 44. Sind wir in der 44?
Jawohl.
Am 22.02.2021 nehmen wir die 44. Folge Learnings auf. Ein ganz besonderer Tag. Und wir haben noch was noch Besondereres, nämlich Zipgate aus Düsseldorf werden uns ab sofort bei Learnings unterstützen. Zipgate ist ein Internet-Telefonie-Anbieter, der bekannt für seine progressive Unternehmenskultur ist. Wir haben hier in Düsseldorf schon sehr viel von ihnen gehört und sie sind auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für das, was sie da Tolles machen. Und sie werden uns bei Learnings nicht nur unterstützen, sie versorgen uns außerdem auch wöchentlich mit kurzen Einblicken in ihren Change-Prozess. Dafür haben wir uns mit ihnen unterhalten und da hören wir jetzt zum ersten Mal kurz rein.
Ihr habt ja als klassisches digitales Startup begonnen mit 13 Mitarbeitern. Heute seid ihr mehr als 200 hier am Düsseldorfer Standort. Doch je größer ihr wurdet, desto langsamer wurden die Prozesse, bis euch schließlich klar wurde, dass ihr eure Firmenkultur komplett umkrempeln wollt, habe ich gelesen. In der Wirtschaftswoche stand dazu mal, in der Folge hättet ihr es dann geschafft, das Tempo eurer Produktentwicklung zu verhundertfachen. Wow! Heute seid ihr vielen ein Vorbild. Eure Firmenkultur ist bekannter als eure Produkte, würde ich sogar so frech sagen. Es gibt sogar ein Buch darüber, die 24 Work Hacks. Wie stößt man so einen radikalen Wandel, wie ihr ihn hingelegt habt, an? Wie startet man bei laufendem Betrieb einen Prozess, an dessen Ende eine völlig neue Firmenkultur steht?
Ich würde sagen, zuerst räumt man mal mit dem Mythos auf, dass es sowas wie ein Mann überhaupt gibt. Die Wege, wie so eine Organisation sich entwickelt, die sind total individuell und das müssen die auch sein. Wenn jetzt eine beispielsweise lila Sockenfabrik das Spotify-Modell einführt, in Anführungszeichen, dann kann das natürlich funktionieren, aber es ist ganz schön großes Glück, denn das Spotify-Modell ist für Spotify. Und am Anfang von so einem Schrei nach einem radikalen Wandel entsteht meistens sowas wie ein »So geht's nicht weiter«. Und da muss ich mir erstmal überlegen und herausfinden, was ist denn eigentlich so? Also ganz konkret. Und warum geht's denn jetzt so nicht weiter? Was ist wirklich mein Problem im Kern? Was ist ein Problem, das ich nicht so lassen kann? Denn wenn ich es so lasse, dann geht richtig was kaputt. Alles andere ist kein Problem. Und das sieht am Anfang gefühlt oft ganz fürchterlich schlimm aus. Und dann rufen alle nach radikalem Wandel und alles muss sich ganz groß verändern. Und jetzt überlegen wir uns aber ganz, ganz genau, wie das am Ende auszusehen hat. Und das dann bitte im laufenden Betrieb mal eben transitionen und mal eben anpassen. Und wenn ich das aber am offenen Herzen machen möchte, also etwas verändern, etwas verbessern, ohne dass alles anfängt zu brennen und Leute flüchten und Zeta und Mordio schreien, dann muss ich kleine Schritte machen. Denn einen Plan, den dann viele Leute gerne hätten, à la, ich führe jetzt das XY-Modell ein und dann ist die Welt in 2 Jahren wieder rosa und dann sind wir fertig mit unserer Transition. Sowas gibt es nicht. Ich verändere stattdessen was im Kleinen und dann gucke ich, was passiert. Eine ganz, ganz kleine Anpassung ist total niedrigschwellig und ich kann sofort sehen, ob es besser oder eher schlechter wird. Oder ich versuche, eine große Veränderung im Kleinen auszuprobieren, zum Beispiel mit Experimente-Teams. Und das ist dann Veränderung in einer komplexen Welt, in der ich nun mal einfach nicht wissen kann, wie ein komplexer Organismus, der die Organisation ja nun mal ist, reagieren wird auf das, was ich mit ihm versuche zu machen. Und dann steht da irgendwann eine völlig andere und völlig neue Firmenkultur. Und die steht eben nicht, wie du gefragt hast, am Ende da, sondern immer wieder. Jeden Tag ein bisschen anders. Jeden Tag ein bisschen angepasster an das, was da draußen in der Welt passiert.
Ja, vielen Dank an Zipgate. Wenn ihr mehr über die Arbeitsweise bei Zipgate erfahren möchtet, haben wir noch was für euch, nämlich das Buch 24 Work Hacks bekommt ihr als Learnings-HörerInnen exklusiv kostenfrei. Dafür geht ihr auf zipgate.de/learnings-podcast und da könnt ihr euch euer kostenloses Exemplar sichern.
Mega cool, kann ich sehr empfehlen. Ich habe es auch zu Hause liegen und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen und die nächsten Workhacks, denn du hast natürlich völlig recht. Zipgate ist nicht irgendein Partner, sondern ein Partner, von dem wir super viel lernen können und deswegen auch völlig zu Recht ab sofort Teil dieses Podcasts.
Ja, ich glaube, das hat man direkt hier in der ersten Frage und der ersten Antwort auch schon gemerkt und ich kann euch versprechen, da kommt noch viel, viel mehr an Substanz und das ist das Coole an dieser Partnerschaft, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir immer zwischendurch darauf hinweisen, was die tollste Cola ist oder so, sondern dass wir hier Leute haben, die einen Podcast, der genauso gut ist wie unser, auch einfach machen könnten und dementsprechend super, super viel hier beizutragen haben. Also viel Spaß mit eurem kostenlosen Buch und wir können uns alle gemeinsam auf die nächsten Folgen gemeinsam mit Zipgate freuen. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Autorin. Erica Anderson habe ich dabei. Geboren in Omaha, Nebraska, eine amerikanische Autorin, Beraterin und Expertin für die Entwicklung von Führungskräften. Das klang für mich spannend. Sie ist auch Gründerin. Ihr gehört die Beratungsfirma Proteus. Wie würde der Amerikaner sagen? Proteus? Mhm. Wie sagt man in Omaha?
In Omaha weiß ich nicht, aber wir wissen sicherlich beide, dass Warren Buffett auch aus Omaha kommt und ich brenne die ganze Zeit darauf, dieses Wissen hier loszuwerden.
Hast du jetzt halbwegs sinnvoll platziert bekommen.
Er ist ja auch das Orakel von Omaha, ne? Also von dem her, ich weiß immer noch nicht, wie man Proteus ausspricht, aber der Warren Buffett kommt auf jeden Fall auch aus Omaha.
Nicht schlecht, das spricht für Erica Anderson. Sie ist außerdem Speakerin und hat Publikationen, also veröffentlicht zum Beispiel in Harvard Business Review, Wall Street Journal, New York Times oder auch im Fortune Magazin. Also 110% legit. Das Buch, das ich gerne besprechen möchte von Erica Anderson, heißt Leading So People Will Follow. Denn das beste Führen bringt ja wenig, wenn dir niemand folgt, wenn du dann alleine da stehst. Und sie zeigt in diesem Buch 6 Eigenschaften auf, die man beherrschen muss, um eine große Führungskraft zu werden. Ich spoiler das direkt schon mal und gleich gehen wir darauf ein. Für sie muss man als Leader weitsichtig, leidenschaftlich, mutig, weise, großzügig und vertrauenswürdig sein. Das klingt erstmal alles gut. Da ist, glaube ich, keine Eigenschaft dabei, die man irgendwie von sich weisen würde oder wo man sagen würde, braucht kein Mensch. Spannender wird es deshalb, wenn wir da gleich mal ein bisschen mit ihr gemeinsam ins Detail gehen. Ich fand außerdem total spannend, wie sie sich dem Thema genähert hat. Sie sagt, seit dem Altertum haben die Menschen nach Führungspersönlichkeiten gesucht, die sie inspirieren. Alle Gemeinschaften, alle Gesellschaften haben ihre Mythen, Märchen und Sagen, die Qualitäten heldenhafter Leader illustrieren. Und dazu gibt's das Zitat, das Überleben der Menschheit hing im Laufe der Geschichte davon ab, dass es Anführer gab, die für die Gruppe sprachen und dann auch Taten folgen ließen. Wir sind in jedem Bereich unseres Lebens hungrig nach guten, würdigen Führungspersönlichkeiten, die es wert sind, dass man ihnen folgt. So, da steckt jetzt eine ganze Menge wie soll man es nennen? Glorifizierung? Nee, weiß ich nicht. Betonung halt eben der Wichtigkeit von Leadern für die Menschheitsgeschichte drin. Wenn man wie ich eher anti-autoritär und anti-elitär denkt, dann kann man sich daran auch stoßen. Führerprinzip ist ja in Deutschland eine eher umstrittene Sache, aber also es kann ja auch sein, dass in der Geschichtsschreibung die Bedeutung von Leadern überbetont wird. Man findet halt wahrscheinlich seltener Schriften aus dem alten Ägypten, wo es um eine Marktfrau geht. Da geht es halt eher um die Pharaonen natürlich, ne? Und wir sprechen ja hier bei uns auch eher über einzelne Personen. Und Personalisierung macht Geschichte auch einfach greifbarer. Also wir könnten vielleicht auch öfter über Unternehmen sprechen, die einfach positive Geschichten haben. Ziemlich oft machen auch wir es an den Leadern fest. Und natürlich ist das immer nur ein Teil der Wahrheit, denn keiner von denen hat es natürlich alleine gemacht. Aber auf die liegt immer so ein bisschen der Fokus. Dass es diesen Fokus auf Leader gibt in der Geschichtsschreibung der Menschen, stimmt aber natürlich garantiert. Und aus der Art, wie über diese Leader gesprochen wird, etwas lernen zu wollen, finde ich bei ihr spannend. Denn das versucht sie in dem Buch. Sie sagt auch gleichzeitig auch, und da kommt sie mir dann nochmal ein bisschen entgegen, die Leitung einer Organisation sei immer eine Gruppenaktivität. Wenn du führen willst, brauchst du die Hilfe von 3 Archetypen. Da macht sie es wieder konkreter. Du bräuchtest erstens an deiner Seite mindestens einen weisen Wizard. Menschen, die weise sind und ungewöhnliche Einsichten haben. Also Mentoren. Vielleicht auch Berater oder Coaches. Sehr schlaue, erfahrene Leute, die als gute Berater dir helfen können, der perfekte Leader zu werden. Zweitens brauchst du unterstützende Well-Wisher, also Wohlwollende auf Deutsch, ja? Menschen, die bedingungslos an dich glauben und die dich einfach supporten, die findest du unter deinen Freunden, in der Familie oder vielleicht auch bei den Arbeitskollegen. Und die dritte Gruppe, das ist der sogenannte Joker. Menschen, die vielleicht erst sogar eine Bedrohung zu sein scheinen, die dann aber doch zu besonders wichtigen Unterstützern werden, wenn du sie einmal für dich gewonnen hast. Und die sind auch so ein Stück weit am schwersten zu finden. Auf Englisch nennt sie die Wildcard. Übersetzt ist das dann der Joker. Okay, also diese drei Wegbegleiter braucht man auf seiner eigenen Heldenreise zum perfekten Leader. Gehen wir zu den 6 Eigenschaften legendärer Leader wieder zurück, die wir uns jetzt hier aneignen wollen. Erstens wurde da genannt die Weitsicht. Weitsichtige Führer bieten eine Vision der Zukunft. Du musst eine Vision der Zukunft entwerfen, die in der aktuellen Realität deines Teams verankert ist und weder als zu optimistisch noch als zu pessimistisch wahrgenommen wird. Okay. Dann musst du einen realistischen Zeitrahmen für die Umsetzung setzen. Also da merkt man schon daran, es soll soweit realistisch sein, visionär, aber soweit realistisch, dass die Leute irgendwie sagen, ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir das hinbekommen. Und dann geht es vor allem in dem Kapitel darum, dass du diese Vision erfolgreich kommunizieren musst, sodass man dir halt eben folgen will. Wie kommuniziert man eine Vision erfolgreich? Zum einen klar und selbstbewusst, ohne viele Zweifel oder ohne irgendwelche Zweifel. Dann ist total deutlich wichtig, dass du deutlich machst, dass deine Vision das Allgemeinwohl zum Ziel hat. Es sollte halt nicht eine Vision sein, wo sich die Leute denken, ja, das findet die jetzt total super, weil sie danach sich bewerben kann beim anderen Unternehmen mit dem super Lebenslauf und so weiter. Ja, also es sollte nicht nur dem Leader was bringen, sondern es sollte halt dem ganzen Team was bringen oder der größeren Sache, dem dieses Team irgendwie dienen will. Dieser Bezug sollte klar sein, dass das, was du da vorschlägst, etwas ist, was nicht nur dein Eigeninteresse befriedigt. Und dann solltest du einfach zusehen, 4 oder 5 Schlüsselelemente aus deiner Vision herauszuarbeiten, die du dann etwas näher beschreiben kannst. Wenn du so weit an deine Rede zusammen hast, testest du das Ganze bei den Wohlwollenden, bei deinen Freunden und Familienmitgliedern und hörst denen du das dann erzählst, deine Vision zu und versuchst auch ihre Prioritäten daraus zu lernen. Durch das Zuhören kannst du die Fähigkeit, andere zu überzeugen, dramatisch steigern, indem du halt eben ganz genau darauf achtest, wie reagieren die Leute eigentlich auf das, was ich da so erzähle. Wenn ich so an die Gründung von unserer gemeinsamen Company The Ambition denke, da hatten wir auch solche Modelle, ne? Wir haben ganz, ganz viel daran gearbeitet im letzten halben Jahr, was wollen wir eigentlich machen und wie erklären wir das den Leuten und haben dann gefühlt täglich mindestens ein Gespräch geführt, wo wir wieder jemandem das erzählt haben, was wir da eigentlich vorhaben, quasi unseren Pitch und der hat sich immer wieder angepasst, spätestens dann, wenn wir gemerkt haben, oh, da war eine Lücke, da wurde das nicht richtig verstanden. Da hat das jemand vielleicht sogar einen falschen Hals bekommen oder da fehlte jetzt eine Info oder ein Kontext oder so, dann hat man das halt eingebaut. Also es ist echt mit jedem Gespräch besser geworden, gerade dann, wenn man zugehört hat, was die Reaktion war, ne? Wenn man da einfach drüber hinweggeht und sich nur mit sich selber beschäftigt, dann merkt man das vielleicht gar nicht und dann wird der Pitch auch nicht besser. Ja, wenn man diese Vision dann einmal etabliert ist, dann muss jede Handlungsoption des Teams in Zukunft daraufhin abgeklopft werden, ob sie diesem Ziel dient oder nicht. Also, dass man sich Ziele setzen sollte oder vielleicht auch einen Purpose haben als Unternehmen, das haben wir schon oft genug gehört. Und hier wird eben gesagt, der Leader soll der Weitsichtige sein, der diese Vision mitbringt und es dann schafft, das Team dabei mitzunehmen und zu überzeugen und hinter sich zu vereinen. Punkt 2, Leidenschaft sollst du haben. Überzeug Menschen von deiner Leidenschaft und davon, dass du von deinen Überzeugungen tatsächlich überzeugt bist. Dafür musst du nicht besonders laut oder streitlustig kommunizieren. Man muss es dir und deinem Handeln einfach anmerken, dass du es wirklich ernst meinst mit dem, was du sagst. Ja, dass das Handeln dem Reden halt folgt. Ineffektive Leader würden laut ihr sehr oft darauf einfach bestehen, dass ihr Weg halt der richtige sei und damit basta. Und das hält diese Leader, diese ineffektiven Leader aber davon ab zuzuhören. Und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, das ist wichtig. Du solltest dieses Feedback in deine Vision und deine Strategie halt eben aufnehmen. Allein, dass du zuhörst, wird dann schon das Commitment deines Teams stärken. Nochmal zu dem Punkt auch, dass man das, was man predigt, auch leben sollte. Da gab es eine kleine Geschichte von Mahatma Gandhi. Der hat mal 2 Wochen angeblich abgewartet, bevor er einem kleinen Jungen sagte, was er ihm die ganze Zeit schon sagen wollte, nämlich, dass er nicht so viele Süßigkeiten essen sollte. Denn bevor er das dem kleinen Jungen sagen konnte, wollte er erstmal selbst aufhören, so viele Süßigkeiten zu essen. Jo. Also, leidenschaftliche Leader engagieren sich für ihre Organisation und für ihre Mitarbeiter und zeigen vor allem durch ihr Handeln, dass sie es wirklich ernst meinen. Und das ist das, wo sie meint, wo die Leidenschaft so überzeugend wird, wenn man einfach dem Handeln des Leaders zuguckt. Dritter Punkt, den ein Leader scheinbar braucht, Mut. Mutige Führungskräfte treffen harte Entscheidungen, auch bei unvollständigen Informationen. Und wann sind die schon mal vollständig? Ich muss dabei immer so ein bisschen an Ray Dalio denken. Der in Folge 2 von Learnings, hatte ich von dem mal vorgetragen, dass es in seiner Biografie zum Beispiel, also der sagt dann, triff lieber noch keine Entscheidung, bevor du die falsche triffst, anstatt, wie man es sonst so normalerweise sagt, eine falsche Entscheidung ist besser als gar keine Entscheidung. Und er illustriert das dann mit einer Geschichte, wo ihm gesagt wurde, er hätte eine lebensbedrohliche Krankheit und er müsste sich jetzt, ich glaube, ein Organ entfernen lassen. Und irgendwie hat ihn das beim ersten Arzt nicht überzeugt, dann ist er, reich wie er ist, zum nächsten Experten, zum nächsten und er war die ganze Zeit nicht überzeugt. Und nach einem halben Jahr Ärztetour stellte sich tatsächlich raus, es war am Anfang eine Fehldiagnose. Die Story ist vielleicht auch komplett random. Hätte auch passieren können, dass er nach einem halben Jahr einfach tot ist vielleicht. Ich weiß nicht. Da hätten ihm die Ärzte vielleicht auch nochmal eine Warnung mitgegeben, wenn sie gesagt hätten, ganz ehrlich, Herr Dalio, es reicht jetzt langsam auch. Sie können noch 12 Ärzte fragen. Das Organ muss trotzdem raus. Aber er nimmt das als Beispiel halt dafür, zu sagen, er als Finanzinvestor, manchmal ist es auch besser, wenn die Faktenlage nicht ausreicht, die Entscheidung halt auch zum dritten Mal zu vertagen. Sie sieht das hier anders. Leadern wird traditionell halt eben genau das zugeschrieben, dass sie eben den Mut haben, bei unvollständigen Informationen diese Entscheidung zu treffen. Zu Mut gehört aber auch noch weiteres, nämlich zum Beispiel schlechte Nachrichten nicht für sich zu behalten, sondern auch den Mut zu haben, auch das zu kommunizieren und auch zu den eigenen Fehlern zu stehen. Bei allem, was schief geht beim Team insgesamt, sollte man ihr zufolge immer auch mitkommunizieren, was der eigene Anteil daran war, denn so übernimmst du Verantwortung. Ja, da, wenn du das dann benennst, wo jetzt irgendwo auch dein Fehler da drin lag, geht es dabei auch absolut nicht darum, Ausflüchte zu suchen, das würde das Ganze kontraproduktiv machen. Du sollst dich da nicht um Kopf und Kragen reden und irgendwie ausreden finden, warum es dann doch nicht deine Schuld war, sondern immer klar auch mit benennen, was du auch falsch gemacht hast. Das macht es, glaube ich, anderen Leuten auch einfach einfacher, selbstkritisch auf sich selbst zu sehen, anstatt nur das Gefühl zu haben, ich werde hier gerade irgendwie angegriffen und muss auf Verteidigungsmodus gehen und der bringt einen ja gar nicht weiter. Also, noch ein Punkt, wenn andere Fehler machen zum Thema kritisieren, dann liefere eine Anleitung, um zukünftige Probleme in Zukunft zu vermeiden. Das ist dann natürlich auch gerne gesehen, weil es dann konstruktiv wird. Und sie sagt zusammenfassend, Mut ist bei einer Führungspersönlichkeit eine Mischung aus Zähheit, Entschlossenheit, Bereitschaft, die eigenen Grenzen zu überwinden, Demut und Belastbarkeit. Okay, also eine Menge Wörter hier unter Mut zusammengefasst. Nummer 4 von 6, Weisheit. Hier geht es vor allem um Analyse. Es geht darum, dass du in der Lage sein sollst, Muster zu erkennen. Arbeite an deiner Neugierde und an deiner Objektivität und untersuch eben wissenschaftlich die Dinge. Schau dir immer das große Ganze an, das ganze Bild. Verlier dich nicht zu sehr in den Details. Das können dann eher andere machen, als das der Leader macht. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, was das Richtige und das Falsche ist, damit du und andere dann entsprechend handeln können. Und das musst du im Großen und Ganzen halt eben rausarbeiten. Zitat nochmal dazu, das Wichtige als Führungskraft ist, einen moralischen Sinn zu entwickeln, dein bestes und wahrstes Verständnis von richtig und falsch und dann im Sinne deiner eigenen Moral zu handeln. Ja, das ist auch vielleicht was man nicht, weiß ich nicht, vielleicht nicht ganz direkt auf dem Zettel hat, wenn es darum geht, was macht eine Führungskraft aus oder was macht ein Leader auf, ja, dass Moral dabei halt auch so wichtig ist und dass man daran auch arbeiten muss, weil von einem irgendwie verlangt wird und auf einen geguckt wird, dass man das halt eine Meinung dazu hat, mindestens mal. Nummer 5, Großzügigkeit. Da geht es nicht nur um Geld, die Leute gut bezahlen. Sie sagt natürlich, die Leute wollen von ihrer Arbeit leben können, vor allem wollen sie aber generell gut behandelt werden. Sie wollen zum Beispiel auch, dass ihre Vorgesetzten Informationen mit ihnen teilen. Wenn du glaubst, dass Menschen von Natur aus böse sind und du denen misstraust, wirst du dich ständig angegriffen fühlen und es wird dir schwerfallen, großzügig zu sein. Sei es jetzt im Sinne von bekommt MacBook, bekommt mehr Gehalt, bekommt diese Info anvertraut, die vielleicht nicht jeder wissen darf, ja, weil das Vertrauen einfach fehlt und du immer unterstellst, die will doch bestimmt eh nur blau machen, ja, oder der hat bestimmt, keine Ahnung, eh am Ende nur halb so viel gearbeitet, wie er tut und so weiter. Also dieses Misstrauen ist halt einfach toxisch und dieses Menschenbild, dass der Mensch von Natur aus böse sei, ist halt ein Problem. Wenn du davon ausgehst dagegen, dass Menschen gut sind, wirst du ein paar negative Erfahrungen machen, weil dieser Glaube manchmal enttäuscht werden wird, aber sie sagt, die guten Erfahrungen werden die schlechten überwiegen. So. Großzügigkeit bedeutet für sie, Verantwortung zu delegieren, dein Wissen zu teilen, Ressourcen bereitzustellen, die andere brauchen und großzügig Lob und Anerkennung zu verteilen. Zitat, eine Führungskraft, die voll und ganz großzügig ist, teilt sowohl die Macht, Entscheidungen zu treffen, als auch die Verantwortung für den Umgang mit den Konsequenzen dieser Entscheidung. Also auch hier findet sich wieder unter großzügig alles mögliche andere, unter Großzügigkeit. Ich habe so ein bisschen da das Gefühl, dass in dem Buch anhand von diesen 6 Eigenschaften, die man halt bei den historischen Liedern herausarbeiten kann, ein großes Sammelsurium an Eigenschaften abgearbeitet wird, die alle ein Leader braucht. Wir kommen zu Nummer 6, Vertrauenswürdigkeit, und das ist für sie die wichtigste Eigenschaft eines Leaders. Wir mögen einer Führungskraft folgen, der es an Weitsicht oder Weisheit mangelt, sagt sie, wenn wir spüren, dass er oder sie daran arbeitet, diese Eigenschaften zu entwickeln. Aber wir zögern, jemandem zu folgen, dem wir nicht vertrauen können. Also, wenn du nicht vertrauenswürdig bist, wenn man dir nicht vertraut, dann helfen dir die anderen 5 Eigenschaften auch nicht mehr wirklich weiter, um Leute dazu zu bringen, dir auch zu folgen. Man vertraut AnführerInnen nicht, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Das haben wir auch schon mal am Anfang gehört. Weil man nie weiß, wann er oder sie einen aus Opportunismus wieder fallen lässt. Darauf reagieren Angestellte, indem sie ebenfalls auf ihr Eigeninteresse schauen. Ja, dementsprechend ist das gemeinsame Ziel, der Purpose, das Höhere, die Betonung des Teams halt ebenso wichtig, weil man nicht so das Gefühl hat, der Chef ist jedoch selber wieder weg, wenn ihm was Besseres angeboten wird. Noch ein Punkt dazu zu Vertrauenswürdigkeit, sag immer die Wahrheit, nicht die Halbwahrheit oder nur ausgesuchte Wahrheiten, sondern immer die ganze Wahrheit. Darüber könnten wir jetzt eine komplette Folge, glaube ich, machen, weil das ja sehr viel auch mit Transparenz zu tun hat. Da kommen jetzt direkt die ganzen Fragen in den Kopf geschossen. Werden Gehälter offengelegt? Ja oder nein? Wie machen die das eigentlich bei Zipgate? Ja, da kann man jetzt lang und breit diskutieren. Aber sagen wir es mal so, um vertrauenswürdig zu sein, sagt sie, gehe mit dem Begriff Wahrheit sehr weit. Also nicht nur nicht lügen, sondern etwas nicht sagen kann quasi auch schon Lügen sein und ist auch schon nicht die Wahrheit, es vorzuenthalten. Ja? Einzige Einschränkung, die sie mitgibt, sei diskret mit Informationen, die dir andere anvertraut haben. Das ist natürlich auch klar, wenn dich jemand darum bittet, das nicht weiter zu erzählen, dann erzählst du es nicht weiter. So viel Wissen aus der Grundschule sollte man hier schon noch beibehalten. Auch ein wichtiger Punkt, steckt eine Menge drin, tu immer das, was du angekündigt hast, oder wenn du das nicht tust, aus irgendeinem Grund, erklär zumindest sehr, sehr, sehr gut, warum du das nicht tust, denn ansonsten machst du dich unglaubwürdig. Also sei ehrlich und halte deine Versprechen. Klingt naheliegend, aber kann man sich trotzdem nicht oft genug klar machen. Ihr Tipp insgesamt ist, mess dich an diesen 6 Attributen der Führung, um deine Stärken und Schwächen zu identifizieren. Zuerst alleine und dann gerne mit deinen Mentoren, Unterstützern und Jokern, diesen 3 Gruppen von Wegbegleitern. Und dann nutzt du danach deine identifizierten Stärken und bemühst dich in den anderen Feldern besser zu werden. Und auf die Art kreierst du dann deine eigene Heldenreise, ja, wie in den Geschichten, im Mythos von den Helden des Altertums. Und dieses, ja, das Leben so als Heldenreise zu sehen und selbst die klassischen Figuren dieser Mutter aller Geschichten zu verwenden, ist, by the way, was, dass sie mit Ray Dalio gemeinsam hat. Denn das kam da in Folge 2 auch schon vor. Da gibt's eine Menge coole Videos von ihm, wo er sein Leben auch immer als Heldenreise begreift und sagt, dass ihm das total viel gebracht hat. Also, meine Learnings aus diesem Blog. Leader brauchen Weitsicht, Leidenschaft, Mut, Weisheit, Großzügigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Learning Nummer 2, Leadership ist Teamwork. Du brauchst Mentoren, Unterstützer und überraschende Weggefährten an deiner Seite.
Cool, vielen Dank dafür. Ich bin tatsächlich so ein bisschen über deinen Punkt 6 gestolpert. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob sie das so meinte, wie du es gerade interpretiert hast. Es ging ja um Vertrauenswürdigkeit, ne? Und darum sag immer die Wahrheit, nicht die Halbwahrheit und nicht nur ausgesuchte Wahrheiten. Und ich glaube, du bist dann in der Argumentation gerade so weit gegangen, zu sagen, man muss alle Informationen offenlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das so meinte. Ich bin da auch komplett gegen tatsächlich, weil ich glaube, Wissen kann auch Last sein zum einen und Wissen hilft dir nur weiter, wenn du die Informationen in den richtigen Kontext setzen kannst. Ich gebe dir ein aktuelles Beispiel vom Wochenende. Im Moment wird ja viel über die Wirksamkeit von AstraZeneca diskutiert, ne? Und es macht immer wieder die Zahl die Runde, dass Geimpfte, also Menschen, die mit diesem Wirkstoff geimpft wurden, nur zu 60% immunisiert sind. So. Mhm. Jetzt ist für uns Laien die 60% ein Desaster. Für jeden, der sich aber mit Medizin auskennt und ein bisschen mit Statistik, sind die 60% wunderbar. aus ungefähr 795 Gründen, die dann alle in diesem, wie ich finde, sehr klugen Spiegelartikel standen. So, das heißt, mit dieser Information 60% Wirksamkeit kannst du nur dann arbeiten, wenn du sie in den richtigen Kontext setzt und das richtige Hintergrundwissen hast. Jetzt bin ich bei meinem Beispiel gerade in die Welt der Impfungen abgedriftet, ja, aber ich glaube, dass es auch im Beruflichen super wichtig ist, Gehälter, Kontostände, Geschäftserfolge, Aussichten, wie geht's hier irgendwie weiter? Ich glaube, dass man vielen Menschen ohne notwendige Erfahrung dann auch keinen Gefallen damit tut, wenn man sie mit Informationen überfrachtet, die sie nicht in den richtigen Kontext setzen und die sie dann im schlimmsten Fall auch um den Schlaf bringen. Entsprechend bin ich da sehr skeptisch.
Du, also ja, deshalb meinte ich ja auch, das macht ja ein ganz... ist ein ganz, ganz großes Thema, ne? Und die Diskussion gibt's ja auch überall, also ich denke, es ist modern, auf relativ viel Transparenz zu setzen, was nicht heißt, dass es richtig ist dadurch. Eine ganz spannende Frage ist immer, hört das dann auf bei den Gehältern oder werden selbst die offengelegt? Und was heißt eigentlich viel Transparenz? Du hast auf jeden Fall recht damit, dass Informationen ohne Kontext und Verständnis sogar hart kontraproduktiv sein können und sehr gefährlich auch sein können. Da muss man sich dann halt eben fragen, sollte dieser Person oder diese Personengruppe die Info deshalb lieber gar nicht haben oder den Kontext mitgeliefert bekommen und macht das eigentlich Sinn? Ist auch klar, dass nicht alle Leute in einem Unternehmen mit, sagen wir mal, 200 Mitarbeitern sämtliche Informationen zu allem gerade irgendwie vorliegen haben müssen. Ich glaube, gerade beim Thema Geld kann man sich das auch immer ganz gut vorstellen, wenn jemand da irgendeine gigantische Summe hört und den kompletten Kontext nicht weiß, also zum Beispiel nicht weiß, was bei dem Umsatz von diesem Projekt an Kosten dem entgegenstehen, was eigentlich die laufenden Kosten der Unternehmung sind und so weiter, dann denkt man sich vielleicht am Anfang, Moment mal, warum arbeite ich eigentlich daran mit und das, was ich verdiene, ist quasi nur ein 20stel von diesem Projekt, für das ich doch so einen krassen Beitrag habe. Wenn man das ganze große Ganze sich eine Dreiviertelstunde von einem erklären lassen würde, der da halt im Thema ist, würde man vielleicht am Ende merken, ja gut, ja, dann ist das ja gar nicht so viel. Ne? Kann sein, vielleicht. Dann entweder muss dieser Kontext dabei sein oder man macht es sich da einfacher und sagt, warum muss die Person das überhaupt wissen? Tut ja gerade auch gar nichts zur Sache und ist auch nicht bösartig, das jetzt nicht mitzuliefern. Ja, also ist, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes Thema, was wir vielleicht nicht zu Ende ausdiskutieren müssen. Dein Hinweis ist auf jeden Fall richtig.
Machen wir mal eine Folge draus. Finde ich auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Kommen wir von Vertrauen und Transparenz zu Verletzlichkeit. Ein sehr sensibles Thema, ein Thema, das im Business-Kontext relativ totgeschwiegen wird, beziehungsweise relativ selten diskutiert wird, in meiner Wahrnehmung nach. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Brené Brown ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Verletzlichkeit macht stark und dem wunderbaren Untertitel, wie wir unsere Schutzmechanismen aufgeben und innerlich reich werden. Da bin ich natürlich direkt am Start und hellhörig. Vielleicht kurz zum Hintergrund von Brené Brown. Sie ist eine renommierte Professorin der Sozialarbeit an der Universität Houston und forscht seit mehr als 10 Jahren zu Scham und Verletzlichkeit. Also die Frau weiß, worüber sie spricht. Scham, finde ich, ist auch ein spannendes Wort, um mal hier in unserer gewohnten
Terminologie
zu bleiben. Genau, Scham kenne ich eigentlich irgendwie nur so aus, weiß ich nicht, wenn du nackt in die Sauna gehst und dich schämst, weil du hast den letzten Winter wieder nicht trainiert. So, das ist irgendwie Scham, aber Scham im beruflichen Kontext hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber es wird gleich deutlich, was gemeint ist und ob man das dann Scham nennt oder anders, spielt, glaube ich, gar keine so wichtige Rolle. Also, Brené Brown ist auf jeden Fall eine Frau, die Ahnung hat. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, nicht nur Verletzlichkeit macht stark, sondern auch diverse davor. Zum Beispiel Laufen lernt man nur durch Hinfallen, 2016 erschienen, Entdecke deine innere Stärke, 2018 erschienen und sie ist mittlerweile eine wirklich weltweit gefeierte Businessbuchautorin und damit völlig zu Recht hier auch Teil von Learnings. Das Buch, welches ich heute dabei habe, erklärt den destruktiven Einfluss, den Schamgefühl auf unser Leben hat und wie wir dagegen vorgehen können. Wichtig, und das ist im Prinzip so das Key Learning und steht über allem, indem wir unsere eigene Verletzlichkeit akzeptieren und uns öffnen, beugen wir der Gefahr vor, uns aus Scham abzukapseln. Entsprechend ist das Buch natürlich für alle super geeignet, die A, erstmal mutiger leben wollen, dann Menschen, die sich nach tiefgehenden Beziehungen sehnen und Führungspersönlichkeiten, die eine bessere Arbeitskultur schaffen wollen. Und das ist natürlich auch ein Thema, mit dem wir beide, Tobias, uns immer wieder beschäftigen. Jeder von uns hat sich schon geschämt. Ich glaube, das Gefühl muss ich niemandem näher bringen. Das hat was damit zu tun, was andere über uns denken, Klammer auf, könnten, Klammer zu, und wie wir dies in Beziehung zu uns setzen. Hintergrund ist klar, wir sind alle soziale Tiere, also der Mensch ist ein soziales Tier. Und die Gesellschaft von anderen ist für uns Menschen lebensnotwendig. Im Prinzip seit der Steinzeit versuchen wir, Teil einer Gruppe zu sein. Wer dazugehörte, konnte Hilfe im täglichen Leben und Schutz vor Angreifern erwarten. Deswegen haben wir es einfach so mitbekommen in unserer DNA. In einer Gruppe bist du stark und alleine eben alleine und verletzlich. Mhm. Und das Schamgefühl ist im Prinzip das Gefühl, so definiert Brené Brown es, das Gefühl, dass wir der Erfüllung unserer sozialen Bedürfnisse nicht gerecht werden. Wer wir sind oder was wir tun, reicht dann unserer Ansicht nach für Liebe und Beziehungen nicht aus. Finde ich, klingt wahnsinnig dramatisch. Man kann das auch runterbrechen auf ein pragmatisches Beispiel aus der Praxis, das den Zusammenhang von Selbstwertgefühl und Scham beschreibt. Nämlich, wenn wir etwas präsentieren müssen, zum Beispiel ein Text oder ein Bild, das wir gemalt haben oder, und uns nicht wirklich sicher im Ergebnis sind und es dann Menschen zeigen und dafür Gelächter ernten oder Kritik ernten oder. Also wenn wir etwas produzieren, machen wir unser Selbstwert an dem Wert des Produktes fest und beziehen Kritik daran auch auf uns selbst. Ja, also ich male ein Bild, zeig dir das Bild, du lachst mich dafür aus und ich denke mir, oh nein. Ne? Mhm. Und das geht dann wiederum auf Kosten meines Selbstwertgefühls und dann schäme ich mich. Tatsächlich sagt man das ja umgangssprachlich auch häufig, oh, dafür schäme ich mich. Dabei habe ich das Wort Schämen irgendwie nie in diesem Kontext gesehen, aber ist das auch nur ganz am Rande. Also wir schämen uns dafür, dass wir ein derart hässliches Bild gemalt haben. Hatten wir ja auch letztes Mal in der Folge zum Thema Street Art, wo ich gesagt habe, meine Skills in Sachen Malen sind irgendwo so zwischen der zweiten und dritten Klasse stehen geblieben. Genau. Kommen wir zurück zu Brené Brown und dem entscheidenden Learning an der Stelle, nämlich Scham ist schädlich, denn es hält uns davon ab, neue Dinge zu versuchen. Wir halten uns zurück und beobachten lieber aus der Distanz. Sprich, bevor ich jetzt die nächsten 7 Mal für mein Bild hier ausgelacht werde, vorausgesetzt, habe ich eben von dir gelernt, ich habe ein statisches Mindset, denn hätte ich ein dynamisches Mindset, würde ich ja wissen, naja, Moment, das erste Bild war nix, das zweite war schon okay und das dritte kann richtig gut werden, weil ich bin ja wie Michael Jordan und ich mal hier so lange, bis Tobias mir endlich meine Credits gibt und ich zu einem akzeptierten, anerkannten Künstler werde. Ja, und das Ganze, also dieser Weg dorthin zu einem angesagten Künstler, wird eben durch das falsche Schamgefühl, das wiederum auf unser Selbstwertgefühl schlägt, vernichtet. Erschwerend kommt hinzu, dass wir uns dank Social Media und ich glaube Medien im Allgemeinen täglich mit anderen vergleichen. Sogar mit Menschen, die überhaupt nicht für Vergleiche geeignet sind. Stars, Sportler, Millionäre, Geschäftsleute, ne? Wir gucken ja von morgens bis abends auf Instagram, was die alles Tolles können und haben und einkaufen und besitzen und erreichen und vergleichen uns damit. So, wenn ich jetzt meine nicht vorhandenen Skills auch noch mit den Erfolgen anderer kombiniere und in einen Topf werfe, dann entsteht immer mehr ein Gefühl der Wertlosigkeit und der Ohnmacht. Und das bringt uns nicht wirklich nach vorn, denn das drückt auf unser Selbstwertgefühl und das ist ja das, was sich wie ein roter Faden durch diese Erzählung zieht. Der einzige Ausweg daraus ist tatsächlich die Verletzlichkeit bzw. die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit. Viele sehen das Wort in einem Kontext mit Scheitern, Versagen, Weichlichkeit und Enttäuschung. Die Autorin Brené Brown sagt allerdings, nee, Verletzlichkeit ist ein Zeichen von Mut. Hier wieder ein spannendes Beispiel von ihr. Wenn wir jemanden lieben, riskieren wir, dass derjenige uns nicht so liebt, wie wir ihn. Wir begeben uns also in einen Zustand emotionaler Entblößung. Und sich in einen Zustand emotionaler Entblößung zu begeben, also wissentlich in diesen Zustand zu begeben, dafür erfordert es einiges an Stärke. Wir müssen verstehen, dass alle positiven Gefühle darauf basieren, verletzlich zu sein, so ihre These. Sie zieht zudem eine weitere Studie heran, um das Ganze auch nochmal zu belegen, diesmal tatsächlich aus der Welt der Werbung, also der Welt, in der ich zu Hause bin. Und diese Studie hat gezeigt, dass diejenigen, die glaubten, Werbung habe keinen Einfluss auf sie, tatsächlich die am anfälligsten dafür waren. Heißt jetzt wieder übersetzt, zurück zu unserem Beispiel, dass wir anfälliger für etwas werden, wenn wir unsere Anfälligkeit nicht akzeptieren. Und das wiederum heißt in Bezug auf Verletzlichkeit und Scham, dass wir sogar anfälliger für Verletzungen und Scham werden, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen und so tun, als würde uns das nichts anhaben. Mhm. Das weitergedacht bedeutet dann in letzter Konsequenz, völlig bewusst zu sein oder sich seiner bewusst zu sein, dass ähnlich wie in der Situation, wenn man jemanden liebt und damit riskiert, nicht zurückgeliebt zu werden, man das auch bekräftigt und entsprechend annimmt, wenn es um berufliche Kontexte geht, um Arbeitserzeugnisse etc. pp. Das heißt, wir müssen ein gesundes Verhältnis zu uns selbst, zu unseren Stärken, zu unseren Schwächen und zu unserer Verletzlichkeit bilden, um dann da auch in dem Kontext einen Schritt weiterzukommen, dieses Schamgefühl zu überwinden. Und wenn wir das Schamgefühl überwinden, dann kommen wir weiter und können uns irgendwann dann auch in die Richtung deines dynamischen Mindsets entwickeln. Denn wenn wir uns immer nur schämen und kein Selbstwertgefühl haben, dann probieren wir neue Dinge nicht aus, können uns nicht weiterentwickeln etc. pp. Also abschließend nochmal anders formuliert, je stärker wir unsere Verletzlichkeit leugnen, desto verletzlicher werden wir. Vielleicht auch für uns beiden harten Kerle, die immer auch hochprofessionell tun, ein gutes Learning, ja, dass man sich mit dieser Thematik durchaus auseinandersetzen sollte und einen das im Zweifel dann noch stärker macht.
Ja, das finde ich auch spannend, denn das steckt irgendwie in den Sachen, die wir vorher besprochen haben, stellenweise auch schon drin, dass man vielleicht sein Selbstwertgefühl von diesem Streben nach Erfolg ein Stück weit entkoppeln sollte, ne? Statisches, dynamisches Selbstbild, Mindset und so weiter und so fort. Was denke ich auch ein Stück weit nötig ist, damit man sich überhaupt Dinge traut, ja, dass nicht jedes Mal alles, die ganze Existenz auf dem Spiel steht, da wird ja keiner mehr drauf klarkommen, da platzt ja der Kopf. Ich finde es aber hier eine interessante Ergänzung, dann auch halt eben zu sagen, also das ist natürlich schon so, dass das an deinem Selbstwertgefühl kratzen kann und dass dich das dann irgendwie fertig macht. Und natürlich wäre das sehr, sehr unangenehm, wenn, keine Ahnung, du diese große Präsentation voll in Sand, wenn die alle lachen würden im Publikum, also wird ja wahrscheinlich nicht passieren, aber ne, so wenn du sowas hättest, das dann sich ein Stück weit auch einzugestehen oder sich auch einzugestehen, wenn es so ist, anstatt es wegzudrücken. Und das wiederum passt jetzt zumindest, wenn ich jetzt gerade so voll klischee-mäßig denke, was man dann einmal so als toxische Männlichkeit bezeichnet, wo man dann halt jemanden hätte, der, davon haben wir genug Kandidaten ja auch schon drin gehabt, sagen wir mal Winston Churchill vielleicht, ich schieb dem das jetzt einfach zu, sorry Winston, wenn ich dir damit Unrecht tue, ja, wo man halt so Leute hat, die halt eben die, das Klischee von Maskulinität zu 110% irgendwie verkörpern wollen und die das natürlich nicht zulassen würden. Und wenn man dann sagt, so heute haben wir es mal gesagt, wir konzentrieren uns mal auf Businessbücher von Frauen und dann merkt man dabei halt, okay, dann ist das eine Bereicherung, weil dann sagt sie hier was, das hätte uns Winston Churchill halt eben nicht gesagt. Auch wenn gleichzeitig das wie mit mir auch zu klischeehaft und zu platt wäre, das jetzt irgendwie komplett so zuzuordnen. Ja, natürlich, ich glaube, das hat man jetzt auch gemerkt. Hätten wir es wieder, wir haben ja heute auch am Anfang so Rätsel und so gemacht, ne? So, was passt hier nicht in die Reihe und so. Hätte man jetzt nicht dazu gesagt, wer diese Bücher geschrieben hat, man hätte jetzt nicht bei allen sofort gesagt, dort hat bestimmt eine Frau geschrieben. Ne? Weil es halt, wie du auch gesagt hast, genau, es ging nicht darum, dass das Bücher sind, die, keine Ahnung, wo irgendwie Girl Power auf dem Cover stehen muss oder so. Aber klar, es ist natürlich auch eine interessante Frage. Es gibt, glaube ich, dieses ganz bekannte Buch Lean In. Ich komme gerade nicht auf die Autorin. Lean In. Mal kurz googeln. Wo ich öfter bei der Recherche dann gelesen habe, dass teilweise gesagt wurde, ja, aber bei Lean In, da wird dann irgendwie ganz, Sheryl Sandberg.
Sheryl, genau.
Da wurde dann öfter dann wieder an ihr kritisiert, dass sie scheinbar so ein bisschen da so predigen würde, man müsste halt genauso tough wie die Männer sein, um sich in dieser Welt durchzusetzen. Und dann in anderen Büchern wieder eher gesagt wurde, ja, nee, es ist ja irgendwie jetzt hier kein Unfall, dass du aus Versehen eine Frau bist und der Weg zum Erfolg ist ja nicht, das zu verleugnen und anders zu sein. Weibliche Eigenschaften sind auch gut. Ich glaube, noch einen Schritt weiter wäre es dann wieder ganz gut, wenn man die meisten dieser Eigenschaften gar nicht mehr so zuordnen würde, von wegen, das ist jetzt weiblich und das ist jetzt männlich, weil, also beispielsweise Scham, ist das jetzt eine männliche oder eine weibliche Eigenschaft?
Eine menschliche.
Ja, ja, danke. Das ist ein schönes, wahres und kitschiges Schlusswort für diese Folge.
Oder?
Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen.
Ja. Ich empfinde es tatsächlich eher als Schwäche, von uns Männern in Anführungsstrichen, dass es wenige Bücher über Verletzlichkeit gibt. So, weißt du? Also eigentlich ist es doch der größte Beweis der eigenen Stärke, wenn man ein Buch über Verletzlichkeit und Schwäche veröffentlicht, oder?
Voll. So, und ich musste gerade auch noch daran denken, dass ich ja davor von Erica Anderson was mitgebracht habe, wo man gesagt hat, hey, was wird eigentlich traditionell den großen Liedern der Geschichte zugeschrieben? Wir haben ja auch über die größten Lieder der Antike vor kurzem eine Folge gemacht, gerade, wenn man sich das so anguckt. Und ja, mag auch sein, dass da drin einfach immer sehr viel fehlt. Denn das sind halt eben oft glorifizierte, ja, diese Menschen waren ja alle nicht genau so. Also wer weiß denn schon genau, wie Alexander der Große drauf war? Das ist halt eben lange, lange her. Wir haben letztes Mal in der Folge auch versucht, mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen. Du hattest über Kleopatra was gefunden, was ich noch nie gehört hatte, beispielsweise, dass sie scheinbar, wie Historiker heute denken, anders war, als das Klischee über sie besagt. Dabei gewesen ist halt eben keiner. Und das alles ist eine Reproduktion und das sind Geschichten. Das sind Heldenmythen, die wir uns erzählen, wo wir dann immer illustrieren halt, was wir für erstrebenswert halten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade in so einer von Männern geschriebenen Geschichte eine Menge Blindspots drin sind.
Voll. Ja,
die man halt teilweise beleuchten kann, wenn man mal auf die glorreiche Idee kommt, die zweite Hälfte der Menschheit mitzunehmen.
Ja, definitiv. Es muss aber auch danach gefragt werden, ne? Also Alexander der Große war dein Beispiel. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass Alexander der Große relativ selten über seine Schwächen gesprochen hat.
Wahrscheinlich.
Damit geht's schon mal los. Und zweitens muss dann auch in einem Gespräch danach gefragt werden. Also wir beide haben jetzt ja auch dankenswerterweise viele Interviews geben dürfen. Da hat uns jetzt ja auch keiner nach unseren schwächsten Momenten gefragt, nach unserer Verletzlichkeit, nach unserem Schamgefühl. Entsprechend ist wenig davon überliefert. Also du wirst Stand jetzt bei Google relativ wenig über die Verletzlichkeit von Philipp Bündel und Tobias Cargo lesen.
Das ist ja,
ich aber glaube, gibt's ja. Könnte man ja genauso 4 Artikel drüber schreiben. Macht aber niemand. So, okay, von dem her, lass uns das auf jeden Fall mal mitnehmen und gucken, dass wir beide das beherzigen und in die Welt tragen mit unseren bescheidenen Mitteln.
Voll. Super. Hat Spaß gemacht.
Absolut.
Ist gelungen. Es gibt noch eine Menge Businessbücher, die wir noch vor uns haben in der Welt und auch vor allem noch eine ganze Menge von Frauen. Die 4 waren lange nicht die einzigen und in Zukunft wird es da wieder, hoffentlich, was heißt wieder, in der Vergangenheit war es manchmal so, manchmal auch nicht, gesunde Mischungen bei uns geben und keine diese Woche Frauen, diese Woche wieder Männer, sondern hoffentlich sind wir dann irgendwann so weit, dass man darüber gar nicht mehr nachdenken muss. Danke an Zipgate für ihren ersten Auftritt heute, schon mal ein voller Erfolg. Dank dir auf jeden Fall, dank euch allen fürs Zuhören.
Wir müssen noch die Learnings zusammenfassen, Herr Kargol, das dürfen wir nicht überspringen.
Schieß
ich fange an. Learning Nummer 1. Weisheit gibt es überall. Wir müssen sie nur erkennen. Learning Nummer 2. Staunen macht uns glücklicher und ausgeglichener. Learning Nummer 3. Großzügigkeit hilft nicht nur anderen, sondern auch uns selbst. Und abschließend Learning Nummer 4. Je stärker wir unsere Verletzlichkeit leugnen, desto verletzlicher werden wir.
Meine 3 Learnings von Carol Dweck und Erica Anderson. Nummer 1. Ein dynamischer Mindset ist der Schlüssel zur Selbstverwirklichung. Nummer 2. Lieder brauchen Weitsicht, Leidenschaft, Mut, Weisheit, Großzügigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Und Nummer 3. Leadership ist Teamwork. Du brauchst Mentoren, Unterstützer und überraschende Weggefährten an deiner Seite. So, dann jetzt aber. Dank dir, dank euch fürs Zuhören. Danke Zipgate, danke euch allen. Wir hören uns wieder nächste Woche bei Learnings.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.